Hallo und herzlich willkommen zur 205. Folge von To Read or Not to Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, wie immer zunächst der Rückblick, so meistens auch die Zeit seit der letzten Folge oder die letzte Folge an sich. Ja, ich habe mal wieder eine Folge rausgebracht von meinem Justian-Podcast und da habe ich mal was Neues ausprobiert. Ich habe mir überlegt, Mensch, ich mache so viel mittlerweile in Videoform. Und es ist ja heute fast schon Standard, einen Podcast auch als Video rauszubringen. Und das habe ich bisher zum Beispiel hier bei To Read nur gemacht in Form so eines klassischen Standbildvideos. Und dann habe ich mir überlegt, wie gesagt, beim anderen Podcast, Mensch, könntest du genauso gut als Video machen? Ist ja überhaupt technisch kein Problem. Und dann habe ich mir überlegt so, das kannst du bei diesem Podcast sogar noch eher machen, weil ich früher habe ich gestreamt, also auf Twitch habe ich live gestreamt, wie ich den Podcast aufgenommen habe. Nur, dass ich das Video dann später nicht auf YouTube veröffentlicht habe, sondern weiterhin das Standbildvideo. Weiß ich auch nicht warum. Nun mache ich das mit Twitch schon lange nicht mehr aus bestimmten Gründen und habe ich halt anderweitig das Audio aufgenommen. Und dann habe ich mir überlegt, nee, du kannst es doch wieder als Video machen, sozusagen nicht streamen, aber aufnehmen und dann veröffentlichen anstelle des Standbildvideos. Und deshalb gibt es ab der Folge 205 diesen Podcast auch als Video. Das ist den Leuten klar, die gerade das Video sehen. Die Leute, die diese Folge wie alle 204 vorherigen als Audio-Podcast gehört haben, dann erfahren die das jetzt. Also wie gesagt, ein Hinweis: Ich habe eine Folge nach, ich glaube, anderthalb Jahren Pause vom Justian-Podcast, also meinem quasi Personal-Podcast, rausgebracht, verlinke ich euch. Den gibt es aber auch als Video. So wie es diese Folge auch als Video gibt, aber das war es jetzt auch zu dem Thema. Stattdessen das Buch. Das Buch hat von mir, diese Folge hat den Untertitel bekommen, Freiheit ist auch anstrengend. Und der Titel des Buches ist Freiheitsschock. Untertitel: Eine andere Geschichte Ostdeutschland von 1989 bis heute. Ich verlinke ja immer in den Sendungsnotizen das Buch, manchmal verlinke ich da zum Verlag. Dieses Mal verlinke ich eine Folge vom Vrindt-Podcast. Da hat nämlich Holger Klein sich mit dem Autor Ilko Sascha Kowalczuk unterhalten über dieses Buch. Das war im September 24, kurz nach Erscheinen des Buches am 21. August 2024. Der Autor, wie ich schon sagte, ist Ilko Sascha Kowalczuk. Und Ilko Sascha Kowalczuk ist Jahrgang 67, geboren in Ost-Berlin, ist ein deutscher Historiker und Publizist mit dem Schwerpunkt Aufarbeitung der SED-Diktatur. Und wenn man noch mehr, ich lese ja jetzt nicht seinen ganzen Wikipedia-Artikel vor, aber da lohnt es sich auch sehr, diese Podcast-Folge zu hören, weil er da auch schon, beziehungsweise es gibt auch noch andere Podcast-Folgen bei Vrindt mit ihm. Kann ich eigentlich, gut, ich höre bis auf Wein, also es gibt Folgen von Vrindt, die sich um Wein drehen, sonst höre ich alles von Vrindt, aber Wein nicht meine Baustelle. Erschienen ist das Buch bei C.H. Beck, hatten wir schon öfter hier, deutscher Verlag mit Sitz in München. Ich erwähne ja immer, wenn es einer dieser Verlage ist, die nicht zu random, ja, Penguin Random House gehören oder Bertelsmann Group oder whatever. Auch das ist ja alles mittlerweile mehr oder weniger eins. Gut, dann, wie bin ich an das Buch gekommen? Es ist wieder eins der vielen Geschenke. Da ich ja meistens erst sehr spät dazu komme, die Bücher zu lesen, weil wieder irgendwelche anderen Bücher dazwischen kommen. Ich meine, es ist ein Ostergeschenk meiner Frau. Also ich bin mir sicher, dass es ein Geschenk meiner Frau war, dieses Buch. Aber der Anlass ist mir nicht mehr, Weihnachten ist zu lange her. Es muss Ostern gewesen sein. Sage ich jetzt einfach mal. Fand ich interessant, weil ich halt ihn, den Autor, schon durch die Podcasts kannte. Ab und zu wird er mir auch mal in meine diversen Social-Media-Timelines gespült. Ich folge ihm selber nicht, weil ich versuche das immer so ein bisschen zu begrenzen, wie vielen Leuten ich folge. Und ja, gut, ich habe selber nicht die Idee gehabt, das Buch, aber es war dann so, wo man sagte, doch, ja, jetzt so, dann hatte ich auch richtig Lust, das zu lesen. Zum Inhalt, ich vergreife jetzt erstmal auf die so eine offizielle Inhaltsangabe zurück, die lautet: 1989-90 erlitt Ostdeutschland einen, in Anführungszeichen, Freiheitsschock. Das ist die Grundthese dieses Buches. Ilko Sascha Kowalczuk erzählt die Geschichte Ostdeutschland seit 1990 als Kampf um die Freiheit. Ein Kampf, dessen Ausgang richtungweisend für die Zukunft ist für die Zukunft ganz Deutschlands. Er will aufrütteln zu mehr aktiver Eigenverantwortung, zu einer Abkehr von der eigenen Opferrolle und zu einem Blick auf die Geschichte, bei dem die DDR nicht immer schöner wird, je länger sie her ist. Die Diktatur bleibt in diesem Buch eine Diktatur und die Einheit eine Freiheitserfolgsgeschichte. Eine Intervention gegen die antifreiheitlichen Strömungen von einem der profiliertesten ostdeutschen Intellektuellen. Ich muss gleich dazu sagen, also, damit ihr das, was ich so sage, einordnen könnt. Ich bin ja Jahrgang 71. Ich habe von der DDR zu DDR-Zeiten nicht so viel mitgekriegt. Ich bin halt Hamburger Jungen. Ich war einmal schultechnisch das war glaube ich 89, 90, also nach Mauerfall. Aber so richtig zur noch existierenden DDR-Zeit, oder war das noch? Das war irgendwie, ich habe ja so ein schlechtes Gedächtnis, was solche Sachen angeht. Also ich glaube, ich hatte damals im Perso noch einen DDR-Stempel. Also muss das noch so, gerade eben zu DDR existiert noch Zeit, aber die Mauer ist schon gefallen. Und das ist halt so, ich habe auch keine Verwandtschaft in der DDR gehabt. Deswegen habe ich da persönlich so null Bezug und bin wirklich immer darauf angewiesen, was andere erzählen. Ne? Und kann dann immer nur dem Glauben schenken und mir daraus irgendwelche vielleicht eine eigene Meinung bilden. Aber ich bin da wirklich eher zurückhaltend, weil ich war davon halt nicht betroffen. Das Buch beginnt mit dem Prolog. Und da wird das Ende des Romans, wer einmal aus dem Blechnapf frisst, vollständig zitiert und kurz zusammengefasst. Es geht darum, ein ehemaliger Gefängnisinsasse landet wieder im Gefängnis und ist eigentlich ganz happy, weil, also es gibt vom Held der Steine eben immer diesen Spruch, der Tag hat Struktur. Und das kann ich persönlich relativ gut nachempfinden, weil ich bin auch ein Mensch, der sehr bestrebt ist, der solche Strukturen braucht. Also sie nicht als unangenehm empfindet und sie sich sogar selber auferlegt, weil das hilft mir unheimlich, durchs Leben zu kommen, um es mal so platt auszudrücken. Und das kann, und die krasseste, also sozusagen, ja, kann man sich ja so vorstellen, das krasseste, was man sich an Struktur vorstellen kann, ist ja, dass man voll eben, dass man im Gefängnis ist oder Geisel irgendwo ist und andere Leute exakt nach einer festen Regel, gut, das ist vielleicht bei Geiselhaft nicht so, aber im Gefängnis eine feste Struktur. Und wenn man natürlich vielleicht mit der Freiheit überfordert ist, weil man sich da um vieles selber kümmern muss, selber Entscheidungen treffen muss, eigenverantwortlich handeln muss, dann kann das vielleicht, dass man sagt, dann lieber Gefängnis. Und ein Gefängnis kann man halt auch im übertragenen Sinne sagen, naja, vielleicht ist eine Diktatur sowas auch wie ein Gefängnis. Man muss sich um nichts kümmern, aber man ist halt auch nicht frei. Und dann muss man halt selber, kann man das im krassesten Fall gegeneinander abwägen. Gut. Ich habe viele Sachen vorzulesen, fällt mir auf, aber es ist wie immer, also ich sage das vorweg, das ist jetzt viel, was ich vorlese, aber es ist natürlich nur ein Bruchteil des Buches. Also ich habe auch so Abschnitte, sehe ich hier an meinen Notizen oder Klebezetteln, sind auch mal größere Lücken, weil nicht, dass da nichts Interessantes war, aber ich habe halt so meine Schwelle, wo ich sage, das möchte ich vorlesen. Der erste Abschnitt, den ich vorlesen möchte, da finde ich gleich interessant, dass er sich hier selber wieder das Wort Ostdeutschland in Anführungszeichen setzt. Also das bezieht sich auf die Jetztzeit. In Ostdeutschland spielen sich all die Kontroversen und Auseinandersetzungen im Kleinen ab, die es im Großen in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt zu beobachten gibt. Noch ist dieser Kampf um Freiheit nur ein Krieg des flächenmäßig größten Landes der Welt, Russland, gegen das flächenmäßig größte Land in Europa, die Ukraine. Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, worum es dabei geht. Gerade in Ostdeutschland sehen viele nicht, dass es ihr Leben in Freiheit und Demokratie ist, das ihre andauernde Kritik, ihre Ablehnung und ihren Protest überhaupt nur ermöglicht. Viele wähnen sich in einer neuen Diktatur lebend und verzeichnen zugleich die Realitäten einer echten Diktatur, wie sie etwa in Russland längst wieder existiert oder wie es sie in der DDR gab. In Deutschland tobt eine Deutungsschlacht um Demokratie, Diktatur, Krieg, Frieden. Fast täglich werden neue Zahlen, neue Umfrageergebnisse präsentiert und diskutiert. Der öffentliche Raum wird davon beherrscht. Demoskopie ist ein Wirtschaftsfaktor. Kaum jemand wagt noch zu fragen, worin der tiefere Sinn all dieser Umfragen eigentlich liegen könnte. Umfragen mit Ergebnissen, die selten länger aktuell bleiben als die Tageszeitung. Und weitaus aufwendigeren wissenschaftlicheren Erhebungen und Auswertungen, wie sie etwa SozialwissenschaftlerInnen und Politologen präsentieren, haftet nicht selten der Charme des Gestrigen an. Und das ist mir in letzter Zeit auch aufgefallen, also vor allen Dingen seit der letzten Bundestagswahl, also dass vor einer Wahl die Frequenz der Umfragen zunimmt, ist so. Ne? Es hat mich zum Beispiel gewundert, ziemlich eng um die Bundestagswahl herum war ja auch Wahl in Hamburg, was mich als Hamburger natürlich auch interessierte. Da war ich überrascht, wie spät das sozusagen losging mit häufigeren Umfragen. Also so, wie würden Sie wählen, wenn am Sonntag in Hamburg Wahl wäre? Es war lange Zeit überhaupt keine Umfragen für die Hamburg-Wahl. Aber was mir extrem aufgefallen ist, seit der Bundestagswahl permanent Umfrageergebnisse, wo ich denke so, was hat das für einen Sinn? Wir haben gerade gewählt. Wir hoffen doch alle, dass diese Regierung von dem, was sie macht, mal abgesehen, dass sie vielleicht mal eine Weile noch im Job ist, kann, gut, es gibt bestimmt auch Leute, die Interesse daran hätten, dass schnell wieder Neuwahlen sind, aber dieses ständige, ja, und jetzt da und CDU und AfD und die AfD vor der CDU und das ist, also wenn es ein Beispiel für Horse Race Journalism gibt, dann ist es ja das, aber den kann es ja nur geben, weil die Umfrageinstitute, gut, die machen das teilweise im Auftrag der Medien. Also da hatte er mich sozusagen schon gleich auf seiner Seite, was dieses Thema angeht. Ja, Punkt. Apropos, auf den Punkt gebracht, habe ich mir hier zum nächsten geschrieben. Also er bringt halt viele Sätze, wo ich so sage, ja, die sind, wie man so schön sagt, on point, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, die Gesellschaft muss lernen, Konflikte auszutragen und zu lösen. Wir brauchen keine Konsensgesellschaft, sondern eine Kompromissgesellschaft. Das ist das Wesen von Demokratie und Freiheit. Das ist, glaube ich, wirklich ein Problem, dass immer versucht wird, einen Konsens zu finden. Den wird man nicht finden. Demokratie, es gibt ja diesen Spruch, kriege ich jetzt leider nicht zusammen, so nach dem Motto, Demokratie ist, wenn dies und das und am Ende sind alle unzufrieden. So in der Art geht der Spruch. Fällt mir jetzt ein, hätte ich da vorher mal einen Spruch gedacht, hätte ich den raussuchen können, wie der genau geht. Dann nochmal was zum Thema Demokratie. Ein längerer, ich habe mir hier immer noch aufgeschrieben, weil manchmal die Absätze sind sehr lang und da muss ich immer gucken, wo will ich denn genau aufhören, weil ich nicht immer den ganzen Absatz lesen will. Es geht hier um Rousseau und also es geht hier um wirklich Gesellschafts- oder weiß ich nicht, Wissenschaftler oder wie so Rousseau und dann Alexis de Tocqueville, ich kann keinen französischen Namen aussprechen. Also, Jahrzehnte später analysierte Alexis de Tocqueville die neue Demokratie in den USA, die Rousseaus Idee einer temporären Diktatur sowie die Erziehung eines neuen Menschen schon von der Verfassung her diametral entgegenstand. Er erkannte nun aber eine andere Gefahr, die Demokratie in sich barg. Die Tyrannei der Mehrheit. Und das finde ich, dieses Tyrannei der Mehrheit, da steckt eben drinne für mich so Minderheitenschutz. Das finde ich, was immer ganz wichtig ist, nur weil eine Mehrheit für etwas ist, muss trotzdem die Minderheit geschützt werden. Also jedenfalls, wenn es um den, wie soll ich sagen, so, wenn es so um Menschenrechte geht oder so. Man kann nicht sagen, die Mehrheit ist dafür, die machen wir jetzt platt. Nein, dagegen sprechen die Menschenrechte. Ne? Ganz jetzt simples Beispiel. Dann kommt, hier wurden ja schon Rousseau genannt und noch dieser, der mir nichts sagt. Und dann kommt hier Intellektuelle wie zum Beispiel. Und dann kommt hier wirklich über mehrere Zeilen ein Name-Dropping, von denen ich also vielleicht ein Zehntel? Also lauter Namen, wo ich hatte jetzt noch keine Lust, die alle zu googeln, aber so, ja, Wolf Biermann und womit fängt er an? Václav Havel, ehemaliger tschechisch-slowakischer, meine ich, Ministerpräsident. aber auch viele Namen, die mir überhaupt nichts sagen, wo ich denke, okay, da bin ich jetzt, das ist nicht meine Gewichtsklasse so intellektuell. Also, weil ich da einfach nicht so belesen bin. Bin ja schon froh, dass ich ungefähr weiß, wer Rousseau ist. Mache aber auch niemanden Vorwurf, der nicht weiß, wer Rousseau ist. Also ich komme bestimmt auch gut durchs Leben, ohne das zu wissen. Naja, dann kommt so ein bisschen, ich sag mal, Geschichtsunterricht. Also im Inhaltsangabe stand ja auch, ja, ab 1989, 90. Und dann wurde in der Inhaltsangabe gesagt, ja, aber er geht auch nochmal auf die Ereignisse davor. Also er erzählt auch nochmal so aus seiner Warte, wie er halt so die DDR-Zeit, jedenfalls die zu seinen Lebzeiten, aber so, dass so gerade wie er auch die Zeit eben vor dem Mauerfall wahrgenommen hat. Jetzt sind wir aber, wenn ich das richtig erinnere, die ersten freien Wahlen. Wir sind also schon wieder nach dem Mauerfall. Der Wahlausgang am 18. März bedeutete eine politische, wirtschaftliche und sozialpolitische Richtungsentscheidung. Es kam einem Plebiszit für die schnelle Einheit und die rasche Einführung der D-Mark gleich. Dieser Prozess ist durch die Verträge, die zum 1. Juli 1990 die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion einleiteten, forciert und durch den Einigungsvertrag befestigt worden. Die Revolution hatte ihr institutionelles Korsett gefunden. Selbstverständlich konnte die D-Mark nur eingeführt werden, wenn auch jene Institutionen augenblicklich im Osten verankert würden, die Stabilität der D-Mark garantierten. Viele Menschen im Osten hatten gehofft, sie bekämen die D-Mark in die Hand, aber sonst würde sich nicht sonderlich viel ändern und schon gar nicht dramatisch schnell. Wer vor dieser naiven Sicht im Frühjahr 1990 warnte, galt als Kommunist, SED-Freund, als Vollhonk und Gegner der deutschen Einheit. Ja, so einfach war das damals. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich zählte zu der winzigen Minderheit, die das Bündnis 90 wählte und die Einheit nicht nach Artikel 23, sondern nach Artikel 146 Grundgesetz anstrebte. Die naiv-romantische Vorstellung lautete etwa, demokratisieren erst einmal den Staat und die DDR-Gesellschaft, bringen sie wirtschaftlich auf Höhe mit Hilfe der Bundesrepublik und gehen dann auf Augenhöhe in die Einheit. Damals lachten uns alle aus. Heute lache ich über alle, die uns auslachten, und lache noch lauter über unsere Naivität und den fehlenden Willen zur Real- und Machtpolitik. Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen, ich musste selber nochmal nachgucken, also ich wusste, ich bin ja auch so ein bisschen Geschichtsnerd, ich höre gerne Geschichtspodcast, und also was meint er mit Artikel 23 und Artikel 146? Ich habe mir die extra nochmal rausgesucht. Artikel 23 ist mittlerweile entweder ein anderer Inhalt, also den gibt es nicht mehr. Der ist nämlich hinfällig geworden. Deswegen heißt der Artikel in der Wikipedia, Artikel 23 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland in Klammer 1949, weil, ne, aus Gründen. Der Artikel, die ursprüngliche lautet, dieses Grundgesetz gilt zunächst im Gebiete der Länder, und dann werden die Westbundesländer aufgezählt, in anderen Teilen Deutschland ist es nach deren Beitritt in Kraft zu setzen. Also, Artikel 23 sagt, dieses Gesetz gilt für die Westbundesländer, und wenn andere Teile Deutschlands, sprich die Ostbundesländer, wenn die beitreten, wichtig, dann gilt es auch dort. Also, Artikel 23 war sozusagen die Beitrittsgeschichte, und Artikel 146 lautet, dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossen ist. Das, kann man vereinfacht sagen, ist der Vereinigungsartikel. Und das ist ja auch so eine Diskussion, dass manche Leute sagen, wir haben keine Verfassung, weil wir haben ja nur ein Grundgesetz. Das ist, Namen sind Schall und Rauch. Unsere Verfassung heißt nun mal Grundgesetz, ist unsere Verfassung. Sie wurde damals Grundgesetz genannt, weil man halt im Hinterkopf hatte, vielleicht, wenn Wiedervereinigung, dann so. Und der Punkt ist halt, was er hier meint, welche zwei Wege gab es 1990? Der eine Weg war halt, die fünf ostdeutschen Bundesländer, ist natürlich Quatsch, die dann schon Bundesländer zu nennen, egal, treten der Bundesrepublik bei, ne, Beitritt, und dann gilt da auch das Grundgesetz. Oder 146, es löst sich quasi, für eine Schrecksekunde löst sich Deutschland auf und formt sich wieder neu. Und das ist dann, das wäre dann quasi eine Wiedervereinigung gewesen mit einer neuen Verfassung, die dann vielleicht auch Verfassung heißen hätte oder heißen würde. Und das impliziert halt alles Mögliche, was er hier geschrieben hat. Also es gibt dann auch noch einen langen Text in der Wikipedia, der hieß so haben wir nicht gewettet. Verfassungsrechtliche Optionen, also es gibt einen langen Artikel natürlich über deutsche Wiedervereinigung, da gibt es Weg zum Einigungsvertrag und da gibt es verfassungsrechtliche Optionen im politischen Kräftefeld. Und da wird das alles nochmal erklärt. Ne? Beitritt gemäß Artikel 23, Ablösung des Grundgesetzes durch eine neue gemeinsame Verfassung, Artikel 146. Ja. Und es gab dann halt den Beitritt. Deswegen ist es, und es wird ja gerne so sprachliche Korinthenkackerei betrieben, ja, alles andere wird Framing genannt. Klar, das ist natürlich so wie Machtübernahme, Machtergreifung, Machtübergabe, ne? Nazi-Zeit und so, da finde ich das auch wichtig, die Dinge so zu benennen, wie sie de facto waren. Und insofern ist es vielleicht, wenn man sprachlich ganz genau sein will, ist es auch vielleicht nicht richtig, von der Wiedervereinigung zu sprechen, sondern vom Beitritt. Aber das ist natürlich viel zu, ja. Aber das muss man vielleicht wirklich, um manche Dinge zu verstehen, muss man sowas vielleicht wissen und im Hinterkopf haben. Dass es rein, ich sag jetzt mal formaljuristisch, ein Beitritt war. Und keine so richtige Wiedervereinigung, bei der sich halt im Großen und Ganzen auch was geändert hat. Also hat sich insofern nur was geändert bei dem Teil, der beigetreten ist. Gut, jetzt muss ich hier, ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel Blödsinn, das ist ja alles hier auch oft so aus meiner Erinnerung. Dann, genau, die Lage der ArbeiterInnen, achso, zur Sprache, er schreibt hier, immer wenn ich D-Mark sage, er schreibt im Buch DM und das finde ich schlecht. Also DM ist die Abkürzung der Währung. Aber wenn er hier in einem Satz schreibt, wenn er schreiben würde 10 DM, dann würde ich sagen, okay, 10 D-Mark. Aber hier in einem Satz immer DM zu schreiben, da gehört D-Mark hin. Meine Meinung sprachlich. So. Und er gendert manchmal nicht konsequent. Er hat dann hier eben, habe ich auch mal was vorgelesen, mit Sozialwissenschaftlerinnen. Die hat er dann nur in der weiblichen Form. Also das ist ein mit Sternchen. Ich bin ja Fan vom Trema, aber das ist wieder ein eigenes Thema. Also wie gesagt, ich habe nichts gegen eine, wie nennt man das, genderneutrale Bezeichnung, aber das mit dem Sternchen, aber da gibt's ja auch Diskussionen, ob Sternchen, Doppelpunkt ist auch böse und so weiter. Binnen-I gab's früher, ist aus der Mode gekommen. Ich wollte jetzt was vorlesen zum Thema die Lage der ArbeiterInnen. Der DGB-Vorsitzende Heinz Werner Meyer brachte Anfang August 1990 auf den Punkt, was sich seit 1. Juli 1990 in der DDR abspielte. Also quasi einen Monat später. Ihm komme es so vor, sagte Meyer, als würde versucht werden, während einer rasanten Autofahrt die Reifen zu wechseln. 1989 wies die DDR 9,7 Millionen Beschäftigte auf. Ende 1993 waren es noch 6,2 Millionen. Der Anteil der Facharbeiter bei den Arbeitslosen betrug etwa 2/3. Hinzu kamen noch rund 20% un- und angelernte Arbeiter. Über die Hälfte der Arbeitslosen waren weiblich. Im Laufe des Jahres 1991 begann der Anteil 2/3 zu erreichen, sodass doppelt so viele Frauen erwerbslos gemeldet waren wie Männer. Die VerliererInnen waren ArbeiterInnen. Also muss ich jetzt erklären, VerliererInnen mit Sternchen, ArbeiterInnen ohne Sternchen. Ja. Und das kann ich verstehen, weil Arbeitskräfte waren Mangelware in der DDR, wenn ich das richtig erinnere. Und deswegen, also das war, wird immer so, ja, die Frauen waren gleichberechtigt, sie durften, es war vielleicht mehr ein Mussten. Und da eben das Gesellschaftsbild in der DDR auch nicht so viel anders war als im Rest der Welt oder vielleicht auch in der BRD, hatten Frauen meistens dann die Doppelbeleistung, Job und Familie, Haushalt, Einkaufen, dies, das, Care-Arbeit, wie man heute sagt. Also das war nicht unbedingt da konnten sich die Frauen, jetzt wollte ich gerade sagen, nichts von kaufen, dass sie arbeiten durften, schrägstrich mussten. Ja, natürlich, also es war notwendig, gar nicht, wenn es vielleicht aus der eigentlichen wirtschaftlichen Situation notwendig war, weil es sozusagen vom Staat gefordert war, dass Frauen auch arbeiten. Ne? Aber da greifen dann sozusagen politische und gesellschaftliche Thematiken ineinander. Dann noch einmal zur Wahl. Genau. Es geht wieder um die Wahl, 18. März 1990. Der Wahlausgang war ein Hinweis, wie stark die ostdeutsche Gesellschaft bereit war, die Diktatur gegen neue Heilsversprechen einzutauschen. Die Zukunft sollte unmittelbar beginnen. Freiheit und Demokratie bedeuteten für die meisten, richtiges Geld zu besitzen, einzukaufen, am Wohlstand teilzuhaben und reisen zu können. Demokratie und Freiheit galten als angebliche Garanten dafür, soziale Gleichheitsvorstellungen blieben zugleich im Osten hoch im Kurs. Wie repräsentative Demokratie funktioniert, was Pressefreiheit bedeutet, wozu eine Zivilgesellschaft nötig ist, warum die im Grundgesetz verankerte Parteiendemokratie sowie Freiheit und Demokratie auf das Mittun ebenso angewiesen sind wie auf die Verteidigung ihrer Grenzen, interessiert die wenigsten. Selten war eine Gesellschaft so unpolitisch, so desinteressiert an ihren eigenen Rahmenbedingungen wie die Ostdeutsche nach 1990. Wie gesagt, seine ganz persönliche Meinung. Das hat allerdings weder damals noch heute irgendjemanden analytisch interessiert. Bis heute wird sogar das Gegenteil erzählt, wird suggeriert, die ostdeutsche Gesellschaft sei hochgradig politisch. Nein, das war sie nie, auch 1990 und in den ersten Jahren der Einheit nicht. Politik bedeutet Partizipation, Mitgestaltung, Mitbestimmung. Im Osten blieb die übergroße Mehrheit auf Distanz zu politischem und zivilgesellschaftlichem Engagement. Warum? Die vielen Mitläufer und Stützen des SED-Systems verwechselten ihr Mittun in der Diktatur mit politischem Engagement und bekundeten nun, sie hätten ein für alle Mal genug davon. Im Prinzip war das eine Situation, in der Bundeskanzler Kohl als neuer Patriarch agieren musste, selbst wenn er es nicht gewollt hätte. Wie gesagt, diese Aussage sagt dem Motto, die 1990 war die Bevölkerung der DDR nicht politisch. Also er stellt es halt so dar, dass eben ein sehr kleiner, sehr engagierter Teil eben diese Revolution, diese Demonstrationen alles gemacht hat, die dann auch erstaunlicherweise ja zum Sturz des Systems geführt haben, obwohl es eben wohl aus seiner Sicht Darstellung nur eine Minderheit war. Tja, nehme ich mal so hin. Gut, dann wird es noch einmal sozusagen ein bisschen zur Geschichte, wie war die DDR, da geht er jetzt ein bisschen weiter zurück in der Zeit, so nach dem Motto, wie war denn noch ein bisschen vorher die Situation in der DDR. Genau, und es geht nochmal ums liebe Geld. Zur zweiten Währung avancierte die D-Mark ohnehin, also wir sind vor der Wahl. Hatte man Westgeld, war praktisch alles zu haben. Ich selbst arbeitete in den 1980er Jahren nach Feierabend, oft genug während der Arbeitszeit, auf dem Bau gegen irre Stundenlöhne, die zum Teil in Westgeld ausgezahlt wurden. Demzufolge stieg auch der Wert der D-Mark ständig. War es Anfang der 80er Jahre üblich, illegal für eine D-Mark 4 Ostmark zu bekommen, so waren 1998-99 Umtauschsätze von 1 zu 7 oder 1 zu 8 nicht selten. Auch dies wurde in Anzeigen publik. So konnte man Inserate lesen, biete für 1 Kilogramm Kupfer 7 Kilogramm Aluminium. Und da muss man wissen, es waren die bundesdeutschen Münzen bestanden eben zum Teil aus Kupfer und die DDR-Münzen bestanden aus Alu, weil man da auch kein wertvolles Material einsetzen wollte. Es existierte eine private Schattenwirtschaft, die von der D-Mark dominiert wurde. Viele sprachen deshalb auch von einer Zweiklassengesellschaft. Die eine Klasse verfügt über Westgeld, die andere nicht. Private Importe aus dem Westen, die jährlich ein Milliardenvolumen erreichten, trugen erheblich dazu bei, dass die DDR überhaupt irgendwie funktionierte. Zugleich beförderte dies die Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach dem richtigen Westen auch im Osten. Auch das hat zu erheblicher Unruhe vor allem bei denen geführt, die kein Westgeld besaßen. Schätzungen zufolge betrug der Anteil der D-Mark am insgesamt umlaufenden Bargeld sage und schreibe über 60%. Es geht um Milliarden. Auch wenn diese Schätzung von Wirtschaftsfachleuten unzutreffend sein sollte, kaum jemand hatte Vertrauen in die DDR-Mark, die schon hinter der Grenze in der CSSR, Tschechoslowakei, erst recht in Polen, Bulgarien oder Ungarn völlig wertlos war. Ein Umstand, den jeder DDR-Tourist schmerzlich zu spüren bekam. Was ich hier ein bisschen vermisse, er hat eigentlich immer viele Fußnoten, Endnoten sind es genau genommen, fehlt mir hier ein bisschen, weil gerade das, er schreibt hier nur Schätzungen von Wirtschaftsfachleuten. Weil das finde ich schon ganz spannend, also dieses, die Behauptung, dass 60% des umlaufenden Bargelds D-Mark war. Also ich kann ja erzählen, wie gesagt, mein Gedächtnis ist eine Katastrophe für private Erinnerungen oder so. Aber meine Frau hat ein super Gedächtnis und die war ja mit mir selbe Schule, selber Jahrgang und wir waren nicht gemeinsam zu der Zeit mal in der DDR. Wie gesagt, sie war auch noch so zu mehr oder weniger sie war, glaube ich, mal mit einer Klassenreise wirklich noch zu DDR-Zeiten. Und da wurde vorher von den Lehrern, den Schülern eingebläut. Wenn euch Leute irgendwo ansprechen und fragen, ob ihr Westgeld habt, macht es nicht. Ihr wisst nicht, ob das irgendwelche, Stasi-Leute sind oder so verdeckt, also Zivilpolizisten. Oder ob sie, wenn die euch anbieten, euch für Westgeld eure Klamotten abzukaufen oder. Macht es nicht. Es können ganz normale Bürger sein, die wirklich hoffen und dann ist es natürlich ärgerlich, dass man die dann abblitzen lässt. Aber es können genauso gut irgendwelche staatlichen Personen, Akteure sein und dann haben wir ein Problem, wenn wir wieder zurück wollen. Also wie gesagt, das ist echt, Gut, jetzt muss ich kurz gucken, was habe ich mir als Notiz zum nächsten, damals und heute. Ja, jetzt kommt etwas, das so auch an heute erinnert. Jeder DDR-Mensch bekam so geradezu eingebläut, was auch immer geschehe, schuld sei der Westen, der Staat, der Kapitalismus, die dortige Unfreiheit, die diese Kriminellen als Freiheit verkaufen, die gekaufte Demokratie, die nichts als Unheil für die Menschen bringe. Daran glaubte fast niemand, außer jenen paar hunderttausend FanatikerInnen. Folgen zeitigte es dennoch, denn die Leugnung jeglicher Eigenverantwortung ist eine bequeme Sache, die leicht zu übernehmen ist, und das in einem Staat, der ohnehin die organisierte Verantwortungslosigkeit zur Staatsraison erhoben hatte. Die Kommunisten bauten einen Käfig, in dem sich viele durchaus wohlfühlten, und umso länger er verschwunden ist, umso bequemer und wohlfühliger erscheint es nicht wenigen im Rückblick. Kaum jemand will die Mauer zurück, kaum jemand den SED-Staat. Aber die Bequemlichkeit des SED-Staates, die Delegierung von Verantwortung an den Staat, danach sehnen sich heute mehr Menschen, als den meisten bewusst ist. Sie lehnen die BRD ab und rufen nach dem starken Staat, einem sehr starken Staat. Und das, also ich sag mal, wer so Fan von der AfD ist, der wünscht sich das ja offensichtlich, so einen starken Staat, bei dem man es sich in Anführungszeichen bequem machen kann. Man macht dann einfach sein Ding, man geht zur Arbeit und ansonsten muss man sich um nichts mehr Gedanken machen. Der Staat kümmert sich um all das, was man vermeintlich für anstrengend hält. Freiheit ist anstrengend. Zwischendurch wird dann mal die Berliner Zeitung erwähnt und heftig kritisiert. Also man kann zusammenfassen, Berliner Zeitung, AfD, Die Linke ist für ihn SED-PDS, absolut pro-Ukraine, kontra, sein Großvater ist Ukrainer, also hat ukrainische Wurzeln, also wenig überraschend. Wer mich ein bisschen verfolgt im Internet, der weiß, dass ich auch sehr pro-Ukraine bin. Es macht mir echt Angst, sage ich ganz ehrlich. Also was da abgeht in der Ukraine, also was das für Folgen hätte, mag ich mir gar nicht ausmalen. Aber gut, das kommt jetzt sehr vom Thema ab. Aber wie gesagt, so er ist, deswegen auch Berliner Zeitung. Wenig überraschend, dass er die heftig kritisiert. Interessant ist, dann erzählt er hier ziemlich viel über eine westliche Filmserie, die in der Bundesrepublik kaum jemand kannte, war in Skandinavien, in Polen und in der DDR unfassbar beliebt, und die Olsen-Bande. Und daran erinnere ich mich, also damals, Gott, damals Fernsehen, ARD, ZDF und die sogenannten dritten Programme, das waren ja immer die jeweiligen Regionalprogramme, also in Norddeutschland konnte man NDR 3 gucken, Bayern 3, wie heute im Kabelfernsehen konnte ich nicht gucken, konnte man nur in Bayern empfangen, wurde ja über Funk terroristisch ausgestrahlt. Und wir konnten jedenfalls als Hamburger DDR 1 empfangen. Also DDR hatte zwei Sender, DDR1, DDR2 und DDR1 konnten wir empfangen. Anfangs nur in Schwarz-Weiß, weil die DDR ein anderes Sendeformat benutzte. In Deutschland wurde PAL benutzt, um das Fernsehsignal zu kodieren, und in der DDR wurde SECAM benutzt, und zwar SECAM Ost. SECAM wurde auch von Frankreich benutzt, aber wie gesagt, in der DDR SECAM Ost. Und die PAL-Tuner konnten zwar das SECAM-Signal in Bild umwandeln, aber ohne Farbinformation. Deswegen hatten wir erstes, zweites, drittes in Farbe und das vierte, also DDR1, in Schwarz-Weiß. Bis dann von einem Nachbarn, also Nachbarn im Sinne von einem Hauseingang weiter, der war Radio-Fernsehtechniker, und der hat dann uns, ich habe keine Ahnung, ich habe das nur als Außenstehendes, als Kind mitbekommen, der kam dann mal vorbei, schraubte unseren Fernseher auf, Fernseher, damals Röhre, großer Kasten, schraubte da rein, schraubte was rein, schraubte wieder zu, und zack, hatten wir DDR1 in Farbe, weil er ein entsprechendes sozusagen Zusatzmodul in unseren Fernseher reingelötet, schraubt, angeschlossen hat, so dass wir SECAM Ost, sprich DDR in Farbe, empfangen konnten. Ab und zu hat man da auch mal was geguckt, weil manchmal liefen da ja auch interessante Sachen, also auch Spielfilme, die man vielleicht gucken wollte. Ich glaube, ich habe auch mal der Schwarze Kanal geguckt. Sehr interessante Sendung. Ich fand den Vorspann schon so, die ganze Inszenierung vom Vorspann schon so gruselig, so vom ganzen Tonsetting und so. Egal. Und da, deswegen guckte man auch immer in der Fernsehzeitung, es war in der Fernsehzeitung auch abgedruckt, was auf DDR1 lief. Weil es die Leute interessierte, war ja ein Fernsehsender, den man empfangen konnte. Es gab ja nur die vier. Und da habe ich auch oft gesehen, die Olsenbande. Und dann hießen die Filme, die Olsenbande machen dies, die Olsenbande machen das, die Olsenbande auf Achse, die Olsenbande drehen wieder auf. Also gibt es eine ganze Filmreihe, und von der erzählt er hier, genau, 13 dänische Spielfilme, und erzählt so ein bisschen, wo es darum geht. Der eine wird immer aus dem Knast geholt am Anfang des Films, dann wird ein Ding gedreht. Die Polizei, obwohl sie wohl ziemlich dämlich dargestellt wird, kommt ihnen dann auf die Schliche, und der eine landet am Ende wieder im Knast, sodass er am Anfang der nächsten Folge wieder aus dem Knast rauskommen kann. So. Und dann, und diese Filme, ich habe glaube ich nie einen davon gesehen, waren sehr beliebt in der DDR. Und er schreibt dazu, irgendwie schienen diese dänischen Komödien im übertragenen Sinne für viele Ostdeutsche aus dem Schoß ihrer eigenen Gesellschaft entsprungen zu sein. Das hätte ich jetzt, habe ich jetzt natürlich damals nicht gewusst, als ich gesehen habe, es gibt die Olsenbande im DDR-Fernsehen. Dann erzählt er so ein bisschen Familie. Er erzählt zum Beispiel auch, dass sein Großvater Ilko Kowalczuk, also ohne Sascha, Ilko Kowalczuk ist sein Großvater, dass der 1993 ist er illegal, er war nämlich aus der Ukraine raus, illegal in die Ukraine, und sind dort Zeugen des Holodomor gewesen, dieses gezielten Verhungernlassens der ukrainischen Bevölkerung. So, und jetzt kommt ein für mich persönlich sehr interessanter und auch bewegender Teil. Mein gleichaltriger Cousin Markus kam mit einer geistigen Behinderung auf die Welt. Er war stets der freundlichste und fröhlichste Mensch, den ich kenne. Als Baby und kleiner Junge war es nicht so, dass ich gern mit ihm zusammen war. Das begann erst so ab 4, 5 Jahren. Mit diesen drei Cousins habe ich von früh an die deutsche Gesellschaft von ihrer schlimmsten Seite kennengelernt. Es gehörte in den 70ern und auch 80er Jahren in Ostberlin und in der DDR zum guten Ton, dass uns auf den Straßen rechtschaffene Menschen hinterherriefen, so etwas hätte es früher nicht gegeben, der Führer hätte so etwas nicht geduldet, kann man das nicht wegmachen. Immer wieder, überall, offen, laut und voller Nazisprech. Mein Vater wurde dann immer sehr deutlich diesen Schwein gegenüber. Jetzt muss ich mal kurz durchatmen. Für alle, die es nicht wissen, ich hatte einen schwerstbehinderten Sohn. Der ist an den Folgen seiner Schwerstbehinderung gestorben. Ich bin etwas vorbelastet. So. Als mein kleiner Cousin Markus 1985 18 Jahre alt wurde, durfte er in den Westen fahren. Mein Onkel, ein hochspezialisierter Facharbeiter, in der Transformationsphase behielt er seinen Arbeitsplatz bis zur Berentung Ende der 1990er Jahre, durfte ihn als Aufsichtsperson nach West-Berlin begleiten. Sie kamen wieder und ich erkannte meinen Onkel kaum wieder. Er erzählte und weinte. Ein Mann, der nie vor anderen weinte. Sie seien S-Bahn gefahren, U-Bahn, Bus und niemand, niemand glotzte sie an, niemand machte Bemerkung zum ersten Mal. Ich werde das nie vergessen, das eine wie das andere. Und ich gieße jetzt ungern Wasser in den Wein, aber ja, ich kann es selber nicht beurteilen, weil ich nie mit meinem behinderten Sohn zu der Zeit, also der ist ja erst zehn Jahre nach der Wiedervereinigung geboren. Also ich weiß nicht, es freut mich, dass er so eine positive Erfahrung gemacht hat. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass wir jemals so eine negative Erfahrung gemacht hatten. Aber so ganz will ich, sag ich mal, uns Wessis davon auch nicht freisprechen. Ne? Dass es da nicht vielleicht auch solche, also es gibt bestimmt auch Leute, die sowas auch aussprechen, gesprochen haben zu der Zeit in Westdeutschland. Aber wie gesagt, ich fand das sehr interessant, dass er ja ein Cousin hat, ja, mit geistiger Behinderung und er dann diese Geschichte da erzählte. Weil, wie gesagt, ich mich da sehr angesprochen fühlte. Aber ich finde dieses, was er damit so in den Raum stellt, ist ja so nach dem Motto, in Ostdeutschland wurden Behinderte schlechter behandelt als in Westdeutschland. Auch wenn das natürlich, muss man sagen, ein bisschen anekdotische Evidenz ist, aber ja. Es kommt dann auch noch das Thema Antisemitismus. Er sagt dazu, in der DDR existierte offiziell kein Antisemitismus, mit dem Ergebnis, dass über ihn auch nicht gesprochen werden konnte und durfte. Er lebte einfach fort. Genauso wie es ja, das sind jetzt meine Worte, in der DDR auch keine Nazis gab. Weil nichts sein kann, was nicht sein darf, existiert es einfach nicht und funktioniert natürlich nicht. Er hat hier auch ein Beispiel. Es geht hier um eine Autorin, habe ich mir das jetzt als Beispiel, nennt er eine Autorin, genau, Christa Wolf. Jetzt muss ich gucken, ihr Buch Stadt der Engel oder The Overcoat of Dr. Freud zählt für mich nicht dazu, also zu lesenswerten Büchern. Dieser Schlüsselroman spielt in Los Angeles und darin reflektiert Christa Wolf ihre Zeit am Pazifik 1992-93, ihre Biografie, ihren Glauben an den Kommunismus und die DDR. In dieser Zeit in Kalifornien kam ihre harmlose und kurzzeitige Tätigkeit als I.M. Margarete für die Stasi ans Tageslicht. Der damalige heftige Streit um die berühmte Autorin und andere war hysterisch überzogen, ahistorisch und völlig ungerecht, übrigens fast durchgängig von Westpublizisten getragen. Doch in diesem Roman tat Wolf etwas, was im Osten unter Intelligenzlern seit 1990 üblich, aber dennoch abwegig war. Wolf verglich sich in Los Angeles, wo sie freiwillig und nicht zum ersten Mal arbeitete, immer wieder unter der Hand mit jüdischen Immigranten nach 1933. Auch die Zeit ab 1990 in Ostdeutschland setzte sie latent immer wieder gleich mit der Zeit nach 1993. Ein Muster, das viele Ostdeutsche nach 1990 bedienten und auch heute noch bedienen. Ja, die Relativierung des Nationalsozialismus ist im Osten ein Feld, auf dem die AfD ihre Ernte einfahren kann. Und dazu trugen, völlig unbeabsichtigt, so manche KritikerInnen des Vereinigungsprozesses bei. Ich sag, steile These, also ich spreche Ihnen da einfach mal mehr Fähigkeit zu, das zu beurteilen als ich. Aber das Blöde ist, es würde halt so manche Sache erklären. Dann geht es hier so um, naja, er ist jetzt hier bei 77, 59. Es geht um sozusagen Warschauer Pakt versus NATO und das, ne, der antifaschistische Schutzwall und nach dem Motto die NVA so als Verteidigungsarmee. Und dazu schreibt er, viele junge Rekruten der NVA, also NVA, Nationale Volksarmee, die Armee der DDR, waren erstaunt, als sie Angriffe auf West-Berlin, Bonn, München, Rotterdam und andere westliche Orte üben mussten. War das die berühmte Nach-Vorne-Verteidigung? Warum übten die Warschauer Paktstaaten Angriffe? Das war kein Zufall. Seit 1972 arbeitete ein ranghoher polnischer Offizier, Oberst Ryszard Kuklinski, für die CIA. Er übermittelte über 40.000 geheime Dokumente aus dem Führungsgremium des Warschauer Vertrages. Die westlichen Analysten trauten ihren Augen nicht. Das waren Angriffspläne. Alles blieb natürlich geheim. So konnte auch im Westen, nicht zuletzt durch die unabhängige Friedensbewegung, weiter an der Mär gebastelt werden, die NATO sei ein Angriffsbündnis, der Warschauer Pakt dagegen lediglich ein Verteidigungsbündnis. Tja, das auch wieder in Anbetracht der aktuellen Situation sehr erhellend. Da sind auch wieder Fußnoten, also da hat er auch Quellen angegeben. Dann zum Thema, das Kapitel heißt, wirkt die Diktatur nach? Allein Sehnsucht nach Freiheit und Demokratie zu hegen, heißt noch lange nicht freiheitlich und demokratisch zu sein zu können oder gar zu wissen, wie beschwerlich Freiheit und Demokratie sind. Meist beschwerlicher und anstrengender als irgendeine andere gesellschaftliche Form des Zusammenlebens. Wenn man das nicht erlernt hat, wird es schwer, den Staat, der die Lebensform garantiert, zu akzeptieren. Man muss sie auch erlernen wollen. Tatsächlich ist das Leben in einer Diktatur für die angepasste Mehrheit weitaus einfacher als die Zumutungen einer Demokratie, in der man beständig die eigenen Angelegenheiten selbst regeln muss, zu ertragen. Hinzu kam noch, dass die Kommunisten bis 1989-90 permanent Begriffe wie Demokratie, Freiheit, Rechtssicherheit, Parteien, soziale Sicherheit benutzten, um ihr System zu erklären, zu verteidigen, zu legitimieren. Dadurch waren viele Begriffe bekannt, dass sie im Osten und Westen ganz unterschiedlich gefüllt waren und anders verwendet wurden, ging dabei oft unter. Ja, man könnte also sagen, nicht nur Freiheit ist anstrengend, auch Demokratie ist anstrengend. Das würde ich sofort unterschreiben. Dann hat er hier noch wieder ein paar interessante Zahlen. Ich weiß, es ist immer schwer, wenn man Zahlen so vorliest, aber ich mache es trotzdem mal. Gegenwärtig leben in Westdeutschland, einschließlich Berlin, etwa 5-mal so viele Menschen wie in Ostdeutschland. Zugleich sind im Westen 10-mal so viele Menschen in einer Partei Mitglied. Im Osten sind es etwa 100.000 Menschen, im Westen mit Berlin etwa 1,1 Millionen. Das Verhältnis hat sich dabei in den letzten 30 Jahren kaum verändert. 1992 waren etwa 2 Millionen Menschen in Deutschland Mitglieder einer Bundestagspartei, davon etwa 280.000 in Ostdeutschland, PDS 146.000. 3 Jahre später waren es bei 1,9 Millionen Parteimitglieder noch etwa 120.000 im Osten. Dieser Trend blieb bestehen. Auch durch das Aufkommen der AfD ab 2013 änderte sich an den Relationen nichts. Die Parteien sind weiterhin im Osten nur schwach verankert. Wie auf anderen Feldern, die etwas über den Rückhalt der Demokratie und die Beschaffenheit der politischen Kultur aussagen, hinkt der Osten nicht dem Westen seit etwa 20 Jahren hinterher, sondern markiert einen Trend, dem der Westen folgt. Wir sehen das ja auch irgendwie, ja, also jetzt habe ich gerade gehört, die SPD will jetzt auch sozusagen die Präsenz in den Bundesländern reduzieren, weil sie Geld sparen müssen. Weil das natürlich ein Teufelskreis ist. Weniger Mitgliederzahlen, weniger Mitgliedsbeiträge, schlechte Wahlergebnisse, dadurch weniger Einnahmen. Also ziehst du dich aus der Fläche zurück und die Leute fühlen sich im Stich gelassen. Gar nicht mal zu Unrecht. Wenn dann jetzt mal vom Politischen, also das, was weiß ich, die Parteien nicht mit irgendwie Parteibüros vor Ort sind oder so, wenn dann auch noch der Staat als Ganzes sich irgendwie unterstützungsmäßig aus Regionen zurückzieht, ja, dann kann ich durchaus verstehen, dass man sich sagt, was bringt mir dieser Staat? Ne? Also Holger Klein hatte ja gerade jetzt auch eine Folge gemacht, wo er sich mit Leuten unterhalten hat, die so eine Jugendgruppe anbieten, also so Jugendtreffs, wo einfach Jugendliche hingehen können und mal außerhalb des Kontexts der Familie sich irgendwo treffen können, austauschen können und so weiter und so fort. Und ja, war ich in meiner Jugend auch in der Jugendgruppe. Die war organisiert von der Kirchengemeinde in meinem Stadtteil. Da wären wir dann wieder, können wir wieder diskutieren, Aufgaben, Funktion und Zweck der Kirchen. Weil die das machen, weil der Staat das nicht macht. Es ist alles so kompliziert. Dann hatte hier noch politische Zahlenspiel, da kommt jetzt erstmal, also er macht hier seitenweise, macht er hier Ergebnisse von Landtagswahlen im Osten und Ergebnis Bundestagswahlen. Das ist, wo ich denke, okay, da soll ich jetzt die ganzen Zahlen mir angucken und eine Entwicklung. Zum Glück kommt dann hier auch nochmal ein bisschen Text, der das so ein bisschen zusammenfasst. Ab Mitte der 1990er Jahre wählte jeder 5. bis 4. Wähler anti-westlich. Das ist natürlich auch eine gute, interessante Definition. Anti-westlich. Was aus seiner Sicht anti-westlich ist, da kommen wir noch hin. Rechtsextreme kamen dabei schon vor 2014 mehrfach über die 5%-Hürde und zwar in allen ostdeutschen Landtagen, damals halt NPD. Auch wenn sich die Rechtsextremen deutlich von der PDS unterscheiden, in 4 Punkten waren sie sich einig. Sie lehnten westliche Staats- und Gesellschaftsvorstellungen weitgehend ab und propagierten offensiv den angestrebten Umbau bzw. Abbau des demokratischen Staates westlicher Herkunft, wie er im Grundgesetz verankert worden ist. Zweitens sprachen sie sich für einen starken Staat aus, der weitgehend als Regulierungsinstanz auftreten und bis in Kleinigkeiten hinein Vorgaben machen und die Umsetzung kontrollieren soll. Das ging einher mit der Forderung nach Sanktionierung von Gruppen, die nicht ins eigene Gesellschaftskonzept passen, Klammer auf, Rassismus und politische Verfolgung zum Beispiel auf Seite der Neofaschisten, Sozialisierung, sprich Enteignung und ebenfalls Sanktionierung politischer Gegner auf der anderen Seite. Drittens traten sie, wenn auch sehr unterschiedlich konnotiert, intellektuellen und vor allem elitenfeindlich in Erscheinung. Auch hier waren die Ausprägungen verschieden, aber die Stoßrichtung gegen die Eliten doch ganz ähnlich. Der vierte Punkt ist der vielleicht offenkundigste. Beide Strömungen strebten eine Geschichtsrevision an. Einerseits die Verharmlosung des Nationalsozialismus bis hin zur Indienstnahme für die eigene Tagespolitik, in Klammern rechts. Andererseits die Verharmlosung des Kommunismus und das systematische Herunterspielen der Menschenrechtsverletzung in der DDR, die Leugnung des Diktaturcharakters der DDR und schließlich der beständige Versuch, den Marxismus-Leninismus als Zukunftsideologie und Theorie zu retten. Links, aber partiell auch rechts. Ja, so, ich weiß nicht, ob man das Hufeisen nennen kann, aber so nach dem Motto, sie kommen von unterschiedlichen Seiten, haben aber das gleiche Ziel, so stellt er das hier jedenfalls dar. Also am Beispiel dieser 4 Punkte, nach dem Motto, der eine kommt von links, der andere kommt von rechts, aber sie wollen nicht direkt in die Mitte, aber es passt alles nichts. Diese ganzen Analogien haken irgendwo. Dann das, ich habe es genannt, wem geht es gut, Paradoxon? Und das habe ich wirklich auch schon anderswo gehört. Seit vielen Jahren gibt es im Osten, aber auch im Westen, wenn auch anders, ein Phänomen, das sehr gut veranschaulicht, dass sich die Hinwendung zu politischen Extremisten eben nicht allein aus sozialen Problemen erklären lässt. Seit etwa 15, 20 Jahren antworten auf die Frage, wie geht es Ihnen sozial, materiell, persönlich konstant 2/3 bis 3/4 der Ostdeutschen gut bis sehr gut. Fragt man nun, wie geht es Ostdeutschland sozial, materiell, so antworten ebenfalls 2/3 bis 3/4 schlecht. Dieser offenkundige Widerspruch verweist darauf, dass die Suche allein nach sozialen Gründen für den Hang zum Autoritarismus und Extremismus verfehlt wäre. Und von diesem Phänomen, ich weiß nicht, ob ich es gehört habe, auch so wie er sagt ja jetzt auch im Westen, aber anders, aber er bezieht sich hier auf Ostdeutschland. Ich weiß nicht, ob ich das ja gehört habe, auch nur auf Ostdeutschland bezogen oder auf ganz, es würde mich nicht wundern, wenn ich glaube, das ist ein globales Problem. Mittlerweile. Also ich glaube, damit ließe sich auch so jedenfalls ansatzweise Dinge erklären, die, was weiß ich, warum die USA gewählt haben, wie sie gewählt haben. Dass viele irgendwie sagen, mir geht's gut, aber uns allen geht's schlecht. So. Ist wie gesagt ein Widerspruch. Interessant, das war jetzt Seite 136 und jetzt kommt Seite 143. Also nicht sehr viel weiter und ich lese es jetzt mal unkommentiert vor. Aktuell gibt es immer mehr Menschen, die zwar bei Weitem nicht nur in den politischen Randspektren, die das Bild einer Gesellschaft zeichnen, die eine Quasi-Diktatur ist, in der eine Mehrheit am Rande des Existenzminimums lebt und der Staat kurz vor dem totalen Versagen steht. Dabei belegen fast alle sozialstatistischen Daten das Gegenteil. Diesem Land geht es so gut wie fast noch nie. Umfragen zeigen, dass die Menschen, wenn man sie nach ihrer eigenen Situation befragt, zum großen Teil sagen, dass es ihnen gut geht. Befragt man dieselben Menschen nach der Situation des Landes, sagen sie mit überwältigender Mehrheit, dem Land geht es schlecht. Das ist im Osten noch ausgeprägter als im Westen. Wir befinden uns in einer Spirale der Empörung. Hä? Das habe ich doch eben gerade vorgelesen. Und das ist mindestens das zweite, wenn nicht das dritte Mal in diesem Buch gewesen, dass ich das gefühlt habe, er wiederholt sich. Also hier innerhalb ist es im selben Kapitel, Nee, ich glaube, das ist nämlich genau der Punkt. Dazwischen ist eine Kapitelgrenze. Und die andere Sache, ich habe mir die leider nicht notiert, weil da dachte ich, einmal ist keinmal. Hier beim zweiten Mal dachte ich mir, das will ich erwähnen. Das andere war auch, dass in zwei verschiedenen Kapiteln derselbe Sachverhalt beschrieben wurde mit unterschiedlichen Worten, so wie hier auch. Also, entweder das war Absicht, so falls man könnte sagen, ja, damit man diese Kapitel nicht, ich lese ja ein Buch von vorne nach hinten, ich kann ja auch Leute geben, die sagen, ich lese jetzt das Kapitel und dass dann der Autor sagt, das ist jetzt in diesem Kontext auch wichtig, deswegen muss ich es hier auch nochmal erwähnen. Oder es ist ihm nicht aufgefallen und dem Lektorat war es egal. Aber wie gesagt, es ist mindestens zweimal in diesem Buch, dass derselbe Sachverhalt zweimal dargestellt wird in zwei aufeinanderfolgenden Kapiteln, würde ich sagen. Ich finde es jetzt nicht dramatisch, ich finde es nur bemerkenswert. Ja, dann erwähnt er den Begriff Ostalgie, so heißt auch ein Kapitel, wobei das Kapitel heißt Infantilisierung, Doppelpunkt Ostalgie, damit wertet er das natürlich sofort negativ. Und da schreibt er, bereits 1992 hat ein sächsischer Kabarettist das Kofferwort Ostalgie geprägt. Tatsächlich setzte schon frühzeitig eine Rückbesinnung oder Neubesinnung auf Ostprodukte, Ostkultur und vermeintlich typische Ostmentalitäten ein. Zunächst war das auch eine Reaktion auf den selbstverschuldeten Umstand, dass nach der Währungsunion zunächst fast alle Ostprodukte aus den Geschäften geflogen waren. Für Westgeld wollte niemand Ostprodukte kaufen. Das war nicht sonderlich clever, weil die meisten Menschen selbst Ostprodukte herstellten. Und das ist so simpel wie logisch, ne? Wenn natürlich, es gibt die schöne Geschichte von diesem Glas, also diesen Trinkgläsern. In der DDR hatte jemand ein Glas erfunden, also ein Glasmaterial, aus dem man Trinkgläser, Trinkgefäße, Glasgefäße herstellen konnten, die nahezu unzerbrechlich waren. Gibt es ein schönes Video, wie heißt der, von diesem Simplicissimus? Ich glaube, der ist das. Wo er das richtig schön erzählt, wie der Mensch dann auch nach der, also wie jemand nach der, wenn er versucht hat, dieses Produkt, das ist doch genial, ne? Unter allen möglichen Aspekten, Ressourcen, Umwelt, Klima, Energie, weil Glasherstellung kostet ja auch unheimlich viel Energie. Er ist damit nichts geworden. Kein Glashersteller auf der Welt wollte diese Art Glas herstellen, weil nach dem Motto, dann stellen wir ja einmal her und nie wieder. Aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar, aus, weiß ich nicht, Vernunftsicht, kompletter Wahnsinn. So, und das jetzt hier, wenn natürlich die Leute sagen, oh, ich habe jetzt Westgeld und ich könnte jetzt das Ostküchengerät kaufen oder das Westküchengerät und alle sagen, das Ostküchengerät, nee, ich will lieber das Westküchengerät haben, unabhängig davon, ob es besser ist oder nicht. Ja, dann wird irgendwann die Fabrik, die Ostküchengeräte herstellt, dicht machen. Ja. Ich habe da mal geguckt, weil er schreibt nur ein sächsischer Kabarettist und da dachte ich mir, guckst du doch mal und tatsächlich wird in der Wikipedia gesagt, das Wort Ostalgie geht auf den Titel eines Programms des Dresdner Kabarettisten Uwe Steimle aus dem Jahr 1992 zurück. Uwe Steimle für sich könnte man wahrscheinlich ganze Bücher drüber schreiben. Ganz kleiner bei Seitenausflügen. Als ich nach Ostalgie gesucht habe, kam erstmal so ein KI-Ergebnis, was sagte, das lässt sich nicht sagen, wo das herkommt. Mhm. Und dann öffnet man den Wikipedia-Artikel und da steht drin, ja, so hieß das Programm eines Kabarettisten 1992, genau das, was er hier schreibt. Hier ist nämlich keine Fußnote, Endnote oder weiteres. Ja, eine von mehreren Wiederholungen. Genau, und dann, und ich sag mal so, er macht von Anfang an kein Hehl daraus, was er von der Partei, Die Linke heißt sie ja mittlerweile offiziell, was er von dieser Partei hält, macht er eigentlich schon dadurch klar, dass er diese Partei konsequent nennt SED-PDS-Linkspartei. So heißt dann auch ein Kapitel. Ne? Und da ist nochmal dieses Interessante, wo wir ja vorhin das Thema hatten, Wiedervereinigung, Beitritt, ist das wichtig? Ja, in diesem Fall sagt er, ist es wichtig. Es geht hier nämlich um WASG. WASG war, was war die WASG? Das war die Partei, die Oskar Lafontaine nach dem Austritt aus der SPD gegründet hat. Das war eine Partei, Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die Wahlalternative. WASG. Achso, Wahlalternative, Arbeit, soziale Gerechtigkeit. Also das A ist quasi doppelt. Ja. Und das war eine Partei, die sich eben aus 2004 aus regierungskritischen SPD-Mitgliedern, genau. Und hier steht auch, wurde 2007 wurde die Vereinigung der WASG mit der PDS zur Partei Die Linke formell beschlossen. Und er sieht es ein bisschen anders. Es kam 2007 auch nicht zur Fusion mit der westdeutschen WASG, sondern tatsächlich trat diese der PDS bei. Und zum gleichen Zeitpunkt änderte die PDS ihren Namen in Die Linke. Und alles nur wegen des angeblich nicht vorhandenen Vermögens, ja, alles nur wegen des Parteivermögens, wie Parteifunktionäre übrigens mehrfach unter Eid vor Gericht aussagen mussten. Ich weiß, es gibt da diese Geschichte mit dem SED-Vermögen, da habe ich jetzt nicht mich beschäftigt, aber ich finde es halt interessant, dass er hier bei dieser Thematik sehr viel Wert darauf legt, dass es keine Vereinigung, keine Fusion war. Wahrscheinlich sind einfach die ganzen WASG-Mitglieder aus der WASG ausgetreten, wenn es notwendig war, und in die PDS eingetreten. Das ist natürlich was anderes als eine Fusion zweier Parteien, kann ich mir vorstellen, so nach dem Parteiengesetz. Er ist auch kein Fan von Herrn Gysi. Er schreibt, nichts hätte die Distanz der Linkspartei, er nennt sie hier immer nur Linkspartei, zum westlichen Selbstverständnis und dem Verteidigungsbündnis NATO deutlicher offenbaren können als der russländische Vernichtungsfeldzug gegen die Ukraine. Gysi hatte jahrelang getönt, die Annexion der Krim durch Russland sei zwar nicht in Ordnung, aber er gebrauchte zumal auch die Bezeichnung völkerrechtswidrig, doch zugleich kritisierte er scharf die Sanktionspolitik des Westens und forderte ein ums andere Mal die Sicherheitsinteressen Moskaus zu akzeptieren. Das bedeutete nichts anderes als Russland gewähren zu lassen und der Ukraine jegliche Unterstützung zu entziehen. Das war der große Konsens in der Linkspartei. Sarah Wagenknecht erklärte noch Stunden vor der russischen Ausweitung des Krieges gegen die Ukraine im Februar 2022, Putin sei nicht verrückt und würde niemals trotz des gewaltigen Truppenaufmarsches die noch nicht attackierten Gebiete der Ukraine angreifen. Als es geschah, meinte sie kurzzeitig kleinlaut, sie habe sich geirrt, um noch binnen einer Woche zu tönen, die USA seien schuld. Und da kommen wir zu Sarah Wagenknecht, von der er auch kein Fan ist, wenig überraschend. Dazu schreibt er, und man muss bedenken, das Buch ist August, also er schreibt hier, es liegt im Frühjahr 24, also das Buch ist im August 24 erschienen. Er hat es wahrscheinlich im Frühjahr 24, hat er das hier vielleicht geschrieben. Wir müssen uns jetzt also in den Frühjahr 24 versetzen. Sarah Wagenknecht sitzt im Deutschen Bundestag, obwohl ihre damalige Partei 2021 die 5%-Hürde verpasste, und obwohl ihr Landesverband Nordrhein-Westfalen bei den letzten Bundestagswahlen nur peinliche 3,7 Prozentpunkte erhielt. Sie führte die Landesliste an, allerdings gegen den Protest vieler Mitglieder, die wegen des Buches Die Selbstgerechten ihren Rückzug verlangten. Letztlich wurde sie auf Platz 1 der Landesliste mit dem mageren Ergebnis von 61% der delegierten Versammlung gewählt. Ihr Mandant erhielt sie, weil die SED-Nachfolgepartei 3 Direktmandate, zählt er die auf, errang. Und doch kommt kaum jemand, der kein Regierungsamt bekleidet, so häufig in den Medien zu Wort wie sie. Warum eigentlich? Wen repräsentiert sie? Natürlich sollen und müssen Minderheitenmeinungen öffentlich abgebildet und entsprechend präsentiert werden. Wagenknecht soll und muss zu Wort kommen. Aber in diesem Ausmaß? Und das fand ich nochmal interessant, dass er nochmal sozusagen, zu dem Zeitpunkt gab es ja schon BSW und so, also ne, Frühjahr 24. Aber wie ist sie da überhaupt? Sie ist ja über die Linke in den Bundestag eingezogen und die Linke ist ja über diese Direktmandatsregel, 3 Direktmandate und du ziehst ein mit der Anzahl der Stimmen. Aber dass sie denn über so eine Landesliste, wo sie, sie war halt auch in der Partei Die Linke eine umstrittene Person. Das ist, man, und es scheint ja der Partei Die Linke auch ganz gut getan zu haben, dieser Prozess, dass BSW, also dass Frau Wagenknecht mit Gleichgesinnten sich vom Acker gemacht hat. Das scheint der Linke. Es gibt immer noch in der Linken, also ich glaube, für Herrn Kowalczuk macht das auch keinen großen Unterschied, weil das hat er ja geschrieben im Frühjahr 24. Also seine Kritik an der Linken löst sich nicht in Luft auf damit, dass Frau Wagenknecht aus der Linken raus ist. Das macht er halt an zigtausend anderen Sachen noch fest. Er ist auch kein Fan der AfD, wenig überraschend, und macht es dann hier auch gleich an der, sage ich mal, an einer Person fest, die auch heute noch eine große Bedeutung hat. Also nicht, dass er ein hohes Parteiamt hat, aber er ist halt, ja, so ein bisschen die Sarah Wagenknecht der AfD. Maximilian Krah legte 2023 ein Manifest vor. Manifest, es haben viele gesagt, als diese SPD-Leute da gesagt haben, hier, guck mal, unser Manifest, haben viele gesagt, Leute, nennt es nicht Manifest. Manifest ist mittlerweile auch so ein verbrannter Begriff. Ich glaube, das, was André Breivik damals veröffentlicht hat, nachdem er da zig Leute getötet hat, nannte sich auch Manifest. Also Manifest, schwierig. Egal. Maximilian Krah, kein Wunder, sagt ein Manifest, das er Politik von rechts nannte. Das Buch erschien im Verlag Antaios, der Götz Kubitschek gehört. War auch gerade ein Thema, dass Kubitschek hat auch so ein Videoformat, da war Maximilian Krah zu Gast, da haben die sich dann gestritten. Wahrscheinlich alles nur Show. Nur eine Vermutung. Verlag und Verlagsinhaber gelten als Plattform und Vordenker der neuen Rechten und der Rechtsextremisten. Das ist alles bekannt. Wer dort publiziert, weiß das. Und wer dort seine Bücher herausgibt, nimmt bewusst den Kauf, selbst als Rechtsextremist angesehen zu werden. Krahs Manifest versteht sich als Aufruf, um in Deutschland an die Macht zu gelangen. Ganz in einer unsäglichen Tradition stehend, plädiert er dafür, legal an die Macht zu gelangen, um dann den Staat gegen das Grundgesetz umzubauen und die Verfassung entsprechend anzupassen. Der zentrale Grundgedanke lautet, dass rechte Politik auf Identität aufbaue. Die spiegelt sich etwa in Mann, Frau, es gibt keinen Grund, Männer in Frauenberufe, Frauen in Männerberufe zu senden, Christentum, andere Religion, Deutsche, Nichtdeutsche und so weiter. Ja, achso, das lese ich noch vor. Wer sich fragt, warum die AfD allgemein und Maximilian Krah besonders eine so starke Affinität zu autokratischen Staaten wie China oder Russland aufweise, der sollte das Kapitel Der Staat, die kollektive Ordnung in einem umgrenzten Gebiet lesen, also in dem Manifest. Nein, werde ich nicht tun. Dann, das habe ich mir hier notiert, Gesellschaft versus Gemeinschaft. Doch noch nicht einmal das ist das größte Problem an Krahs politischen Zielvorstellungen. Die offenbaren sich erst, wenn man sich vergegenwärtigt, mit welchen Begriffen er neben Volk und Staat noch hantiert. Denn er weiß sehr genau zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft zu unterscheiden. Eine alte soziologische Unterscheidung. Eine Gemeinschaft ist eine Gruppe, die eine gemeinsame Absicht hegt, eine Wir-Identität aufweist. Dazu gehören Familien ebenso wie Vereine. Eine Gesellschaft wird von einer Vielzahl von Gemeinschaften gebildet, die zur Heterogenität der Gesellschaft beitragen. Das führt zu Konflikten, die zuweilen unlösbar erscheinen, weil die Interessensgegensätze zu groß sind. Der demokratische Verfassungsstaat hat dafür Mittel und Form gefunden, um in der demokratischen Aushandlungsarena Kompromisse zu suchen und zu finden. Autokratische und diktatorische Systeme hingegen versuchen wie Sisyphus eine Gemeinschaft zu bilden, die identisch mit der Gesellschaft ist. Das nannten die Nationalsozialisten Volksgemeinschaft, die SED-Kommunisten Menschengemeinschaft. Für Putin sind alle nach eigener Aussage, die nicht zu seiner Gemeinschaft gehören, Ungeziefer und Unkräuter, die vernichtet werden müssen. Das ist die Konsequenz daraus, eine Gemeinschaft bilden zu wollen, die einem starken Staat ausgeliefert ist. Und das fand ich sehr interessant, so diese Unterscheidung Gemeinschaft-Gesellschaft. Nun, eine Gesellschaft ist, wie er sagt, heterogen, unterschiedlich, besteht aus unterschiedlichen Bestandteilen, ist keine homogene Masse. Ne? Ist halt, was weiß ich, Gesellschaft ist Gemüsesuppe mit, wo Gemüsestücke rumschwimmen. Gemeinschaft ist Pürierstab und alles ist eine einfarbige, einförmige Masse. Ja, ich weiß nicht, meine Analogien sind auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. Gut, dann habe ich hier mir noch Tone Setting. Ich glaube, so nennt man das, was er jetzt beschreibt. Ich bin mir da aber nicht sicher. Ich fand es aber nur gut. Die Gesellschaft sollte sich keine Debatten von Faschisten aufzwängen lassen. Die Inhalte der AfD werden jetzt schon auch von vielen außerhalb der Partei mitgetragen. Ein Beispiel ist die Diskussion um Gendersprache. Es gibt gute Gründe, dass jeder dazu seine eigene Meinung hat. Die AfD hat dazu eine dezidierte und völlig überzogene Meinung. Und die konservativen und liberalen Parteien springen auf den Zug auf, als ginge es um Leben und Tod. Ich erwarte von einem konservativen Politiker, dass er sagt, mir ist es mit dem Gender nicht wichtig oder auch, ich lehne das zwar ab, aber jeder darf sagen, was er will, solange es nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Stattdessen tun Leute wie Markus Söder und andere so, als wäre das die zentrale Debatte in Deutschland. Die AfD setzt Themen und fast alle springen drauf. Das muss aufhören. Wenn man diesen Diskursen zu viel Raum gibt, wertet es die AfD auf. Lass die reden. Als Demokrat sage ich, das gehört zur Freiheit dazu und gut ist. Und das war jetzt, glaube ich, wollte Karim Prien nicht auch irgendwie Gendern verbieten? Ja. Ach, hier wird Michael Kretschmer. Michael Kretschmer wird auch mehrfach erwähnt. Könnt ihr euch vorstellen, dass der auch nicht gut wegkommt. Dann benutzt er hier einen Begriff, also nicht Michael Kretschmer, sondern der Autor. Es gibt ja immer diesen Begriff Putin-Versteher. Der Begriff wird ja eigentlich, ist negativ konnotiert gegen Leute, die alles so okay finden, was Putin sagt und will und seine Ziele und er meint das ja alles nur, oder die bösen Sachen meint er ja nicht so. Und da ist Ilko Sascha Kowalczyk auch sehr konsequent und sagt, nee, das sind Putin-Nicht-Versteher. Das finde ich witzig. Also er zählt hier auf. Putin-Nicht-Versteher wie Michael Kretschmer, Sarah Wagenknecht, Gregor Gysi, Gabriele Krone-Schmalz, Alice Schwarzer, Ralf Stegner, Rolf Mützenich fassen sich an den Händen, singen Give Peace a Chance, zünden Kerzen an und reagieren höchst empört auf jeden, der sagt, das sei aber jetzt im Krieg vielleicht nicht die richtige Botschaft, die Deutschland zur Verteidigung der Ukraine aussenden sollte. Sie gehen sogar noch einen Schritt weiter. Sie laden zu Versöhnungsarien, offiziell als Solidaritätskonzert getarnt, in höchsten Regierungsstätten ein und wundern sich, dass der ukrainische Botschafter Andrei Melnik solchen Kitsch mit scharfen Worten ablehnt. Sie verstehen einfach nicht, dass im Krieg und nach dem Krieg nur die Opfer und sonst niemand die Hand zur Versöhnung ausstrecken kann, niemand sonst. Während im Westen selbst Punkrocker wie Campino erklären, sie würden heute nicht mehr den Dienst an der Waffe verweigern, fordern ostdeutsche Pazifisten durch die Reihe Verhandlungen, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie man eigentlich mit jemandem verhandeln kann, der nicht verhandeln will, jedes Abkommen bricht und brutal tausende Zivilisten ermorden lässt. Ich hatte ja das, ich glaube, Ilko hatte auch eine sehr dezidierte Meinung zu dem vorhin erwähnten Manifest aus den Reihen der SPD. Er äußert sich dann nochmal konkret zum Krieg der Ukraine, nicht der gegen die Ukraine. Russland hat die Ukraine nicht wegen einer angeblichen Bedrohung angegriffen, was immer noch kein gerechtfertigter Grund für einen Krieg gewesen wäre, sondern weil der Kreml den Freiheitsbazillus fürchtet, der von der Ukraine ausging und drohte, auf Russland überzugreifen. In diesem Krieg geht es um Freiheit und Unabhängigkeit, um das westliche Staats- und Gesellschaftsverständnis. Und etwa 2/3 der Ostdeutschen bekennen sich zu politischen Kräften, die dieses ablehnen, bekämpfen, überwinden und ersetzen möchten. Ich bin mir allerdings unsicher, ob die viel getätigte Aussage, das ist nicht unser Krieg, nur im Osten auf starken Rückhalt trifft. Für mich ist dieser Krieg des russischen Regimes gegen die freie, unabhängige Ukraine auch ein Krieg, bei dem es um meine Freiheit geht. Für mich ist es auch mein Krieg. Die pazifistische Appeasement-Fraktion, die mit Mützenich, Wagenknecht, Gysi, Schropalla oder dem Papst, der Ukraine empfiehlt, die weiße Flagge zu hissen, glaubt, dass Frieden eintritt, wenn die Waffen schweigen. Tatsächlich führt ein ungerechter Frieden zu neuen Kriegen. Ganz zu schweigen davon, dass die Russen dort, wo sie hausen, einen fürchterlichen Krieg gegen die Gesellschaft führen. Das ist gerade in der Ukraine mit der Vorgeschichte seit 2014 offenkundig. Dann hat er erwähnt, er hier noch Utopia. Er erklärt es ja selbst. 1516, muss man sich mal vorstellen, 1516, circa 2 Jahrzehnte, nachdem Kolumbus Amerika nicht entdeckt, wiedergefunden hat. 1516 veröffentlichte Thomas Morus seine berühmte Schrift Utopia. Darin berichtet er von einer Empfindung der Insulaner, auf die man erst einmal kommen muss. Denn seine Utopianer erfreuen sich, falls eine Krankheit dem nicht entgegensteht, tagtäglich ihrer Gesundheit. Zitat, dass man nämlich sagt, man könne Gesundheit nicht empfinden, ist nach Meinung der Utopia ganz falsch. Wer liegt in so festen Banden des Stumpfsinns oder der Lethargie, dass er nicht zugeben wollte, die Gesundheit bereite ihm Freude und Genuss? Was ist aber Genuss anderes als eine andere Bezeichnung für Vergnügen? Zitat Ende. In diesem Punkt sind wohl damals wie heute nur ganz wenige Utopianer. Ich finde es interessant, dass Thomas Morus Utopia sagt und Ilko sagt Utopianer. Was eigentlich ist Gesundheit? Beschreibt sie nur die Abwesenheit von Krankheit, die ziemlich genau zu bestimmen ist? Oder meint sie auch vollkommenes soziales, seelisches, körperliches Wohlbefinden? Also eine sehr individuelle Wahrnehmung, die kaum verallgemeinbar sein dürfte. Beides scheint zutreffend zu sein, klärt aber das Problem nicht. Das erste ist lediglich eine Abgrenzung ohne positive inhaltliche Bestimmung. Das zweite versucht ein Ideal zu umkreisen, das nur individuell beschreibbar ist. Und das hat, glaube ich, jeder von uns schon mal an sich selber erlebt. Man weiß immer, wann man krank ist. Man ist sich immer bewusst, dass man krank ist. Man ist sich aber zwischen den Phasen des Krankheits nicht permanent bewusst, dass man gesund ist. Wobei man sagen kann, wann ist man jemals komplett gesund? Also ab einem gewissen Alter. Da hatte ich noch ein Zitat mir rausgeschrieben. So wie Demokratie nicht Wohlstand oder soziale Gleichheit verspricht, so bringt eine freiheitliche Grundordnung noch lange keine vollumfängliche Freiheit. Dann am Ende, also das letzte Kapitel heißt Resümee, und dann gibt es sozusagen am Ende des Resümees noch eine Nachbemerkung. Und die ist wirklich nochmal ganz wichtig. In diesem Essay fließen meine Forschungen, Beobachtungen, Analysen und Reflexionen aus mehreren Jahrzehnten ein. Ich habe zugespitzt und ganz bewusst essayistisch, also dem Wort nach, versucht, einige Probleme, die mir wichtig erscheinen, wenn es um Freiheit und Ostdeutschland geht, zusammenzufassen. Natürlich fließen eigene Vorarbeiten in dieses Buch ein, das geht gar nicht anders. Ich stütze mich auf viele hunderte Essays, Artikel und Interviews, die ich publizierte. So manchen Gedanken, so manche Argumentationskette entwickelte ich bereits anderswo, das Gesamtprodukt ist neu. So nach dem Motto, wenn du schon alles von mir gelesen hast, wird dir vieles bekannt vorkommen. Spoiler, es kommt einem auch Sachen bekannt vor, wenn man dieses Buch liest, weil du dich selber wiederholst. Also, wie gesagt, kein Vorwurf, einfach nur eine Feststellung. Und das hat mich dazu gebracht, nach über 50 Jahren auf diesem Planeten mal überhaupt nachzugucken, was ist überhaupt ein Essay? Ist wieder so ein Begriff, den ich schon zigmal gehört, gelesen habe. Aber was ist eigentlich ein Essay? Der oder das Essay ist eine Abhandlung, in der wissenschaftliche, kulturelle oder gesellschaftliche Themen betrachtet werden, und zwar in einer Form, die in der Hauptsache noch ein Sachtext ist, doch auch rhetorisch überzeugend und unterhaltsam sein will. Im Mittelpunkt steht oft die persönliche Auseinandersetzung des Autors mit einem Thema. Damit ist der Essay nicht auf formale Kriterien wissenschaftlicher Methodik angewiesen, sondern beruht auf den subjektiven Erfahrungen und Urteilen des Essayisten. Also er sagt quasi, Leute, das ist meine ganz persönliche Sicht der Dinge. Völlig legitim. Ich weiß nicht, warum man das als Nachbemerkung schreibt, weil vielleicht haben Leute sich schon seitenweise über das Buch aufgeregt, weil sie der Meinung waren, er behauptet, das wäre der Weisheit letzter Schluss. Und im Nachbemerkung, es ist nicht der Weisheit letzter Schluss, das ist meine Weisheit. Also dafür, dass es keiner wissenschaftlichen Methodik obliegt, ein Essay, sagte ich ja schon, dass da Fußnoten, beziehungsweise es sind Endnoten, also nicht am unten auf der Seite erklärt, sondern am Ende, das nennt sich dann hier Anmerkungen, und es sind eine ganze Menge Endnoten, und freundlicherweise sind sie nicht nach Kapiteln untergliedert, sondern einfach durch das ganze Buch durch, 166 an der Zahl. Das sind dann halt teilweise so Quellenangaben halt. Ja. Und ein Register, so für Stichwörter, Namen, Personen, Geschehnisse, ja, vor allen Dingen Namen. Witzig. Es gibt im Register das Wort Saarland. Gut. Das war ja doch wieder ein Rittier. Ja, Register, aka Index. Mein Fazit, eine interessante Sicht der Dinge, die ich auch, also ich kann die sehr gut nachvollziehen, aber ich weiß natürlich nicht, also ich muss ihm halt so, also mir ist schon bewusst, was davon vielleicht eben auch, klar, die Geschichte mit seinem Cousin ist anekdotische Evidenz. Da gibt's, klar, ne, da könnte man jetzt gucken, gibt es irgendwelche wissenschaftlichen Studien zum Thema, ja, Behandlung, Umgang mit behinderten Menschen in der DDR. Weiß ich nicht, ob es sowas gibt. Aber es ist halt eine sehr persönliche Erfahrung, die er gemacht hat, beziehungsweise er sagt ja, sein Onkel, ja. Und eben, wie gesagt, aufgrund der ganzen Endnoten gehe ich schon davon aus, dass es Hand und Fuß hat, was er schreibt. Wobei sicherlich einige Dinge dann auch einer Interpretation unterliegen. Es ist nur so, es passt halt vieles davon so in mein persönliches Weltbild oder in meine Sicht der Dinge. Also wie gesagt, ich fand es sehr, es ist, was ja auch bei Essay stand, das ist so, was weiß ich, unterhaltsam geschrieben ist oder was habe ich gerade vorgelesen, so in die Richtung. Es liest sich wirklich gut. Nicht, vielleicht manche Sachen sind dann wirklich sehr, sehr kopflastig, um es mal so auszudrücken. Und wie gesagt, dass er da über mehrere Zeilen irgendwelche Namen droppt von irgendwelchen Intellektuellen, das fand ich jetzt so, ja, gut, kann man machen. Aber so oder so fand ich es sehr interessant, dieses Buch, und ich kann es sehr empfehlen. Das soll zu diesem Buch gewesen sein. Hätte ich beinahe meinen Schlusssatz vergessen. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich als nächstes lese. Ich gucke einfach in meinen riesengroßen Stapel an Büchern. Ich habe noch immer noch Weihnachtsgeburtstag, sonstige Geschenke. Das werdet ihr bei der nächsten Folge hören und bis dahin, tschüss.